Deutschlandfunk.
Hallo, herzlich willkommen zum Hörspiel-Podcast. Ich bin Massimo Majo. Der Krieg Russlands gegen die Ukraine hat das Leben von Millionen von Menschen verändert. Nicht nur in der Ukraine. In dem folgenden Hörspiel kommen vier Frauen zu Wort. Aus der Ukraine, aber auch aus Belarus und aus Russland. Wie hat dieser Krieg ihre Leben verändert? Wie hat sich der Blick auf ihre Heimatländer in diesen Jahren verändert? Was verbindet diese Frauen? Und was erzählt das darüber, wie Kriegserfahrungen sich in Biografien und in ganze Familien einschreiben? Befragt wurden diese vier Frauen vom deutschen Hörspielautor Jochen Langner, der hier auch den Kriegserinnerungen und den Kriegsprägungen in seiner eigenen Familie nachspürt.
Ich betrachte ein altes, mir vertrautes Foto. Ein junger Mann steht auf der Ladefläche am Heck eines Transporters. Er hat seine Arme auf dem Planendach verschränkt, die Ärmel hochgekrempelt bis über die Ellenbogen. In einer Hand Feuerzeug und Pfeife. Dort, wo die Nase und die schmalen Lippen zu sehen sind, verläuft ein Riss. Das dunkle Haar weht im Fahrtwind. Seine großen Hände, die hohe, gebräunte Stirn. Der junge Mann ist im Profil zu sehen. Weiß er, dass er fotografiert wird? Hinter ihm unscharf Wiesen und Felder in verblichenem Schwarz-Weiß. Ein Gehöft. Haupthaus, Scheune. Dazwischen ein Gewächshaus mit Hecke, vielleicht ein Brunnen. Strommasten wie verblichene Bleistiftstriche. Das Gehöft müsste eigentlich gleich aus dem Bild rutschen, so schief ist der Horizont. Der LKW fährt von rechts nach links. Von Osten nach Westen. War das schon der Rückzug? Rechts steckte mal eine Reißzwecke im Himmel, hielt das Foto an einer Wand. Ich habe es in meiner Jugend oft betrachtet. Auf der Rückseite steht mit Bleistift in geschwungener Handschrift Russland 1942. Der junge Mann auf dem Foto ist mein Vater.
Winterlied. Hörspiel von Jochen Langner.
Мені пощастило прокинутися лише о
10:00. Я побігла у парк, я кричала, я ругалася матерями тих диктаторів Лукашенку на Путіна.
Я запитала, 24 февраля. Я потім ти що знаєш,
просто була
за себе. Я пішла потім до
20.
Es war sehr still. Es war sehr still. Alle haben noch geschlafen. Es war, weiß ich nicht, vielleicht 6:30. Es war diese vielleicht täuschende Stille. Wo man denkt, nichts ist los und alle schlafen im Frieden.
I remember the day when the full invasion started.
Ich erinnere mich an den Tag, als die Invasion begann.
I was running in the park in the morning and I was screaming, shouting and crying and I was cursing these dictators Lukashenko and Putin with all the rude words that I know.
Ich bin am Morgen durch den Park gerannt, habe geschrien, geweint und Lukaschenko und Putin verflucht.
I was so angry.
Ich war so wütend.
Und ich bin dann am 24. Februar 22 früh wach geworden und müsste feststellen, dass ein Krieg in der Ukraine ausgebrochen ist. Das Kiew wurde bombardiert von Russen und dass Ukraine unter ständigem Beschuss von Belarus stand. Und es hat wehgetan. Ich fühlte mich sehr mitschuldig, weil was geschah, geschah leider auch in meinem Namen, weil ich Belarusin bin.
And then I remember the bus.
Und dann erinnere ich mich an den Bus.
When I went to university,
ich bin zur Universität gefahren.
There was a lot of people, but they didn't talk to each other. No sounds at all. There was complete silence.
Es waren so viele Leute im Bus, aber sie haben nicht miteinander gesprochen. Es war völlig still.
And this silence was full of scare, but I will remember that. I will remember that silence.
Ich werde das nie vergessen.
I think I will forever remember that.
So, 24th of February, I was lucky.
Am 24. Februar war ich glücklich.
Because I slept till 10 o'clock in the morning, till my friend called me saying, so what?
Ich war glücklich, denn ich hatte bis 10 Uhr geschlafen. Bis eine Freundin mich anrief. Was jetzt?
I said, what?
Was ist passiert?
She said, you don't know.
Du weißt es nicht?
I said, no.
Nein.
And then she said, okay, war started.
Der Krieg hat angefangen.
So first what I did, I went to my son's room and he already knew.
Als erstes bin ich ins Zimmer meines Sohnes.
And
er wusste es schon.
He asked me, we are not going to college today.
Also gehen wir heute nicht in die Schule?
And I said, probably not.
Wahrscheinlich nicht.
And I remember that I was looking through the windows. I have lots of them in my flat. And the brightest memory was the black air.
Ich erinnere mich an den Blick aus dem Fenster. Es gibt viele Fenster in meiner Wohnung. Und die klarste Erinnerung ist, die Luft war schwarz.
It was a black air.
Leider hatten mein Vater und ich nicht genügend Zeit miteinander, um über das Foto zu sprechen. Diese Leerstelle ist mir in meinem Leben oft nachgegangen. Ich möchte den Mann auf dem Foto und seine Geschichte besser kennenlernen. Wie hat er diesen Krieg und die Zeit danach in Gefangenschaft erlebt? Ich bin Schauspieler und Regisseur und lebe in Köln. Als Regisseur führten mich meine Wege immer wieder nach Osteuropa und Russland. Der Zweite Weltkrieg und wie wir ihn erinnern, im Besonderen das gemeinsame Erinnern zwischen Menschen ehemals verfeindeter Nationen und die Möglichkeit, die Perspektive zu wechseln, die andere Seite dadurch besser kennen und verstehen zu lernen, ließen mich immer wieder in diese Region fahren. Auf meinen Reisen ging es meist um Hörspiel-, Installations- oder Theaterprojekte. Dabei habe ich einige Menschen getroffen, die mir sehr ans Herz gewachsen sind. Ab Dezember 2023 habe ich begonnen, 4 Frauen aus der Ukraine, Belarus und Russland über einen Zeitraum von 1,5 Jahren immer wieder zu besuchen. Einige der Frauen kenne ich aus der gemeinsamen Arbeit. Andere habe ich erst durch dieses Hörspiel kennengelernt. Ich möchte ihre Geschichten erzählen. Wie geht es ihnen? Wie leben sie? Was machen sie heute? 3 wollen anonym bleiben, um sich und ihre Familien zu schützen. Die Russin K. hat eine besondere Geschichte. Ich erzähle sie später. Unsere Treffen fanden in Berlin und Warschau statt. Ich habe mit jeder der Frauen einzeln gesprochen. Sie haben sich für die Aufnahmen nie getroffen.
My name is... I was born in Brest. I love my city very much. I was inspired by that and I did theater there.
Ich bin Cynthia. Ich bin in Brest in Belarus geboren und liebe meine Stadt sehr. Ich habe da Theater gemacht.
In September 221 I was forced to leave my city and go to exile in Warsaw in Poland. And now I live there.
Im September 2021 war ich gezwungen, meine Stadt zu verlassen und ins Exil nach Warschau zu gehen.
Cynthia kenne ich aus der gemeinsamen Arbeit in Belarus. Sie hatte die Idee, die Ukrainerin Lydia zu fragen, ob sie bei unserem Projekt mitmachen möchte.
My name is... I'm from Ukraine. Now we are in Warsaw because of war. I brought from my country my family, my son and my mom, just to escape.
Ich bin Lydia. Ich komme aus der Ukraine, aber jetzt bin ich in Warschau, wegen des Krieges. Ich habe meine Familie hierher geholt, mein Sohn und meine Mutter.
I also work in the theaters, making art projects.
Ich arbeite auch im Theater.
So here I am.
Hallo, ich bin Marina. Ich bin 44 Jahre alt. Ich komme aus Belarus. Ich bin in Minsk geboren und in Belarus habe ich lange als Journalistin gearbeitet. Seit 2011 bin ich in Berlin für German Marshall Fund tätig und unterstütze belarussische Zivilgesellschaft.
Marina hat sich auch mit ihrer Familiengeschichte beschäftigt. In einem Essay mit dem Titel »Ein Treppenhaus in Minsk«. Hier ein Auszug.
Mein Belarus ist meine Familie. Sie ist im Großen und Ganzen eine typische. Sie umfasst und veranschaulicht vieles, was die Geschichte des Landes ausmacht. Sie ist ein Tropfen, der den Ozean beschreibt.
Es gibt vieles, was in meiner Familiengeschichte ungeklärt ist oder eher ganz viele Fragen über die jüdischen Wurzeln, politische Aktivisten und verschwundene Erinnerungen.
Russland 1942. Mein Vater ist auf dem Foto 22 Jahre alt. Obergefreiter der deutschen Luftwaffe. Geboren in Breslau. Einer von vielen. Breslau heißt heute Wrocław und liegt in Polen. Wo war ich mit 22? Ich hatte meinen Zivildienst geleistet und war gerade von zu Hause ausgezogen. Ein Schnupperkurs in Sachen Eigenständigkeit. Mein Vater kam erst mit Mitte 30 aus der sowjetischen Kriegsgefangenschaft zurück. Er hat über seine Zeit im Zweiten Weltkrieg und die Gefangenschaft kaum gesprochen. Meine Mutter hat erzählt, er habe bei der Luftwaffe zum Bildpersonal gehört. Auswertung von Fotos aus der Luftaufklärung. Das ist das Einzige, was in unserer Familienerinnerung als sicher gilt. Ob mein Vater beim Überfall Deutschlands auf Polen ab dem 1. September 1939 schon im Einsatz war, weiß ich nicht. Es gibt aber Familiengeschichten, die das vermuten lassen.
What do I do here?
These are the words which I'm saying.
Das klang so ein bisschen traurig.
Вытекли все слова у протяжную зимовую песню.
Ein Tropfen kann über den ganzen Ozean erzählen.
The brightest memory.
Mit dem Überfall Polens hat der Zweite Weltkrieg begonnen. Ein Angriffskrieg mit Kriegsverbrechen an der polnischen Zivilbevölkerung. Besonders der jüdischen und an polnischen Kriegsgefangenen. Höchstwahrscheinlich war mein Vater ab 1942 am Unternehmen Barbarossa beteiligt. Das war der Deckname für eine völlig neue Form von Krieg. Er war von Anfang an als Vernichtungskrieg gegen alle Menschen der Sowjetunion angelegt. Es fällt mir schwer, mir meinen Vater in diesem Krieg vorzustellen. Ein Krieg, der den Holocaust ermöglichte, in dem Juden, Sinti und Roma und andere Minderheiten systematisch umgebracht wurden und der am Ende mindestens 25 Millionen Tote auf sowjetischer Seite bedeutete. Besonders groß waren die Opferzahlen in der ukrainischen und belarussischen Zivilbevölkerung. Diese Länder waren am längsten unter deutscher Besatzung. Wieder wird Krieg geführt auf ukrainischem Gebiet, diesmal von russischer Seite. Ein Angriffskrieg, der in meiner Familie Erinnerungen weckt.
Es fällt schwer, mich zu erinnern. Mein Kopf platzt vor Ereignissen.
My head is crushing because of these events. I had really crazy life all this time. With traveling, escaping, with coming back to Ukraine, with going to the front because I took equipment for army.
Mein Leben war so verrückt. Die Flucht, die Rückkehr in die Ukraine, die Front. Ich habe Armeeausrüstung von hier in die Ukraine gebracht.
And there are lots of different memories.
So viele unterschiedliche Erinnerungen. Ich kann mich auf nichts konzentrieren.
Zwei Kriege, damals und heute. Die Zeit faltet sich und berührt die Gegenwart. Der Erinnerungsraum zwischen diesen beiden Kriegen ist prall gefüllt. Ich habe mich gefragt, was mich in meiner Arbeit immer wieder nach Osteuropa geführt hat. Heute denke ich, dass es etwas mit der Kriegsvergangenheit meines Vaters zu tun hat. Seiner Gefangenschaft. Es gibt da so eine Art Spur des Schweigens. Ich pendle zwischen Berlin und Warschau. Höre den Frauen zu, die über ihr Leben erzählen. Die Flucht, das Exil, den heutigen Krieg. Und beginne die Suche nach meinem Vater.
Gleis 11, Einfahrt EC 47 nach Warschau über Posen in den Abschnitten D bis G, Abfahrt 11.52 Uhr.
Im Dezember 23 steige ich zum ersten Mal in den Zug von Berlin nach Warschau. Während ich aus dem Fenster schaue und die Landschaft vorbeiziehen sehe, kommt mir ein weiteres Foto in den Sinn. Mein Vater in Ausgehuniform, vermutlich auf Heimaturlaub in Breslau. Ich erinnere mich an eine Geschichte, die meine Mutter mir erzählte. Als er nach dem Heimaturlaub wieder zurück in den Krieg musste, soll er meine Großeltern an den falschen Bahnhof bestellt haben und fuhr an einem anderen ab. Familiengeschichten, Erinnerungssackgassen, kleine Mosaikteile, die manchmal nicht zusammenpassen, Lücken haben oder ein widersprüchliches Bild ergeben. Ein Gedanke bleibt bei mir zurück. Als mein Vater starb, fühlte ich mich auch, als wäre ich an den falschen Bahnhof bestellt worden.
English? Okay. The three of you.
Die Schaffnerin kommt zur Kartenkontrolle.
The ID of a person whose name was used to buy the tickets. Także dokument bym poprosiła. Thank you. I tutaj by mógł pan dosknąć, bo mi się ekran przygasił.
In English, please.
Okay, can you please tap the screen, because it's got a
charge. Okay. Ah, yeah. Okay.
And also, can I place your ID with a photo?
Ich fahre heute zu Cynthia. Ich freue mich darauf, sie 3 Jahre nach ihrer Flucht aus Belarus wiederzusehen. Wir haben immer viel zusammen gelacht und einen ähnlichen Humor geteilt. Wird das trotz ihrer bedrückenden Lebenssituation wieder so sein? Sie hat ihre Heimatstadt Brest im September 2021 verlassen, weil sie politisch verfolgt wurde. Cynthia steigt zu mir in den Zug in Warszawa-Zachodnia. Vor lauter Aufregung rutscht mir mein Aufnahmegerät zu tief in die Tasche. Aber es ist sofort, wie es immer war.
Hi, hi.
Wir scherzen und sind ungezwungen. Wir fahren gemeinsam zum Warschawa Zentralna. Der Bahnhof liegt mitten in Warschau, unweit des Wahrzeichens der Stadt, des Wissenschafts- und Kulturpalastes. Der Warszawa Zentralna ist einer der Bahnhöfe, an dem ukrainische Kriegsflüchtlinge ankommen und in Warschau Schutz suchen. Menschen wie Lydia und ihre Familie. Ich kenne Cynthia schon viele Jahre und schätze ihre künstlerische Arbeit. Um sie zu schützen, kann ich leider nicht viel über unsere Zusammenarbeit erzählen. Nach der Niederschlagung der friedlichen Proteste für freie, demokratische Präsidentschaftswahlen im Jahr 2020, nach dem befürchteten Wahlbetrug Alexander Lukaschenkas, muss Cynthia Belarus verlassen, um der politischen Verfolgung zu entgehen.
I was having a huge bag, violet bag with me, full of small pieces of my life.
Ich hatte eine große lila Tasche bei mir, voll mit kleinen, zerbrochenen Stücken meines Lebens.
I was political immigrant, yes. I was immigrant with a card of Pole, yes.
Ich war eine politische Immigrantin mit einem Visum für Polen. Ich habe mein Leben zurückgelassen. Ich habe alles zurückgelassen.
I was, you know, I left all my life there. I left, yeah, everything.
Cynthia weiß nicht, wann sie nach Belarus zurückkehren kann.
What does hope sound like for you?
Wie klingt Hoffnung für dich? Frage ich.
Hope? How does sound hope like for me? Hope is me in Brest.
Hoffnung ist für mich in Brest, in Belarus.
This is my hope.
Das ist meine Hoffnung.
This is my hope. I hope that I will not live through the death of my parents when I'm in exile.
Ich hoffe, dass ich nicht den Tod meiner Eltern erleben muss, wenn ich noch im Exil bin. Das ist für mich die schlimmste Vorstellung. Ich kann nicht zurück, um sie zu beerdigen.
It's the hardest thing to live through. Because I cannot come back to bury them. If it happened to.
Do you want also some unhealthy stuff?
Mm.
Cynthia und ich treffen uns immer am selben Ort, in der Nähe des Warschauer Zentralna. Wir kommen nach all den Jahren, in denen wir uns nicht gesehen haben, ganz selbstverständlich ins Gespräch.
So, last and then good.
Cynthias Heimatstadt Brest in Belarus ist von Warschau nicht weit entfernt, liegt nur 210 Kilometer weiter östlich. Viele ihrer Bekannten sind ebenfalls nach Warschau geflohen.
Which protest? You mean 2020?
Yes, in 2020 we were protesting on the streets, and on the 13th of September 2020 we blocked the crossroads on.
Eine gute Freundin von Cynthia, die mit ihr 2020 friedlich demonstriert hat, sitzt seit den Protesten in Belarus, bei denen Frauen eine zentrale Rolle spielten, als politische Gefangene in Haft. Belarus hat eine der höchsten Internierungszahlen politischer Gefangener weltweit. Als es wahrscheinlicher wird, dass auch Cynthia verhaftet werden könnte, trifft sie die Entscheidung, Brest zu verlassen. Cynthia erzählt mir davon an einem sehr besonderen Tag.
Today is the 26th of April, 38 years ago, there happened an explosion on Chernobyl nuclear power station, and a lot of very dangerous parts of that explosion, they poisoned Belarus.
Einer unserer Aufnahmetage in Warschau ist der 26. April 2024, der 38. Jahrestag der Reaktorkatastrophe von Tschernobyl im Norden der Ukraine an der Grenze zu Belarus. Der Zufall hat diesen Tag als Tag unseres Treffens ausgewählt.
25% of all the territory of our country are dirty because of nuclears.
25% des belarussischen Territoriums wurde damals verseucht. Menschen werden bis heute krank und sterben an den Spätfolgen der Strahlenbelastung.
And your father was a liquidator.
Yes, my father was a liquidator in Chernobyl station, but he wasn't too close to the reactor, so it saved him.
Mein Vater war Liquidator am Bahnhof von Tschernobyl. Er war nicht so nah dran am Reaktor. Das hat ihn gerettet.
I was born after Chernobyl, and from my very birth I have irregular form of stomach and irregular form of pancreas.
Ich bin nach Tschernobyl geboren. Und seit meiner Geburt habe ich eine Deformation des Magens und der Bauchspeicheldrüse.
Cynthia leidet an den gesundheitlichen Folgen von Tschernobyl und musste abwägen, ob sie Gefängnis oder Schlimmeres nach einer Verhaftung in Belarus überstehen würde. Sie hat sich für ein Leben im Exil entschieden.
So I ask myself, what will be healthier if I stay in Belarus and will be nervous every day of being taken to prison? Okay, when they arrest me, I will go to prison. There will be no food, no vitamins. I will lose my teeth. The problems with stomach and kidneys will arise again. I will have no enough vitamin D. And I thought about that. Okay, probably I should go to exile. So this was my biggest motivation of that, the health issues. Because now I'm super healthy. I keep myself trying not to overwork, eat healthy, no alcohol, no smoking, running sometimes, stretching, yoga, drinking water.
Breathe.
Ich erinnere mich an die 6 schwarzen Bände. Geschichtsbücher über den Zweiten Weltkrieg im Arbeitszimmer meines Vaters. Ich habe immer wieder heimlich hineingeschaut. Die Fotos. Hütten mit brennenden Strohdächern an staubigen Dorfstraßen. Ganze Gehöfte, so wie auf dem Foto Russland 1942 in Flammen. Aufgeplatzte Leiber in ausgebrannten Panzern. Große Augen, die mich aus Gruben anstarrten. Davor deutsche Soldaten mit Fotoapparaten. Ich rieche noch den Kleber für die Modellflugzeuge, die ich mit meinem Vater zusammenbaute, weiß noch ihre Typenbezeichnung. Ich sehe mich als Kind, wie ich die durchsichtige MG-Kapsel eines Modells von einem Aufklärungsbomber im Gegenlicht genau betrachte. Die Klebstoffspuren, das kleine schwarze Plastik-MG, der Geruch. In so einer Kanzel muss mein Vater gelegen und Fotos vom Feindgebiet gemacht haben. Irgendwann war er wohl auch mal am MG, was schlimm für ihn gewesen sein muss, wie meine Mutter sich erinnerte. Wieder eine Sackgasse. Schweigen. Dunkel. Russland 1942. Im Maßstab 1 zu 72.
Мова ламалась на згинах.
I cannot come back.
Die Zeit faltet sich.
Grenze aus Wildblumen.
Look. Such a wonderful world around you.
Wenn Cynthia und ich aus dem Fenster schauen, erhebt sich über der Stadtkulisse der Palas Kulturi in Nauki, der Wissenschafts- und Kulturpalast von Warschau, Stalins Stachel, wie er auch genannt wird.
It was built at the beginning of 50s, 52, 55, as a present from Stalin to Warsaw. But now I look at that as my office.
Anfang der 50er war der Turm ein Geschenk Stalins an Warschau. Aber für mich ist er zu meinem Büro geworden.
And this building, this is a symbol of Warsaw. Half of the people hate it because this is so Stalin and Soviet, but half of the people adore that.
Er ist ein Wahrzeichen von Warschau. Die eine Hälfte der Leute hasst den Turm wegen seiner Nähe zu Stalin und der Sowjetunion. Die andere Hälfte liebt ihn.
I love it from functioning.
Ich liebe ihn für seine gesellschaftliche Funktion.
Because it's full of people of culture and it has many theaters, exhibitions, cafes. Oh, I love it.
Ich teile Cynthias Faszination für den Kulturpalast. Für mich beschreibt er das Falten der Zeit. Vergangenheit und Gegenwart treffen aufeinander, überlappen sich an diesem Ort, erzählen im Gleichklang. Der Turm verkörpert den historischen Wandel nach dem Kollaps der Sowjetunion von einem Monument imperialer Macht zu einem weltoffenen Bürgerhaus. Im Turm hat Cynthia auch die Ukrainerin Lydia kennengelernt. Sie waren Arbeitskolleginnen und freundeten sich an. Es ist der 16. Dezember 2023, Samstagmorgen gegen 9 Uhr. Mein erstes Treffen mit Lydia in Warschau. Lydia schreibt mir, wir könnten uns in der Nähe des Theaters treffen, in dem sie arbeitet. Ich verlasse das Hotel und folge meinem Navi, betrete den Vorplatz des Wissenschafts- und Kulturpalastes. Erst als ich vor diesem gewaltigen Turmkomplex stehe, den Cynthia und ich bei unseren Gesprächen vom Fenster aus sehen, realisiere ich, dass Lydia in dem Palastturm arbeitet. Ich blicke hinauf zur Spitze dieses Warschauer Kolosses. 237 Meter hoch. 1955 wird der Palas Kulturi in Nauki, Stalins Geschenk an Polen, zwei Jahre nach seinem Tod offiziell eröffnet. Wieder verbindet sich die Vergangenheit mit der Gegenwart. Ich muss daran denken, dass mein Vater wahrscheinlich 1955 aus der sowjetischen Kriegsgefangenschaft wiederkam und kurze Zeit später meine Mutter kennenlernte. Ab diesem Moment beginnt die Erzählung unserer Familie. Lebendige Erinnerung und auch eine Familiengeschichte aus der Zeit des sogenannten Wirtschaftswunders der frühen Bundesrepublik. Der Tropfen beschreibt den Ozean. Die Zeit vor der Wiederkehr meines Vaters liegt im Dunkeln. Ich stelle beim Bundesarchiv in Berlin einen Antrag auf personenbezogene Recherche über die Zeit meines Vaters in der Luftwaffe. Beim Deutschen Roten Kreuz reiche ich einen Nachforschungsantrag ein über seinen Verbleib in der Kriegsgefangenschaft.
Sehr geehrte Damen und Herren, ich möchte die Stationierungen und Aufenthaltsorte meines Vaters während seiner Zeit im Zweiten Weltkrieg von 1939 bis 1945 erfahren, sowie seine Aufenthaltsorte und Näheres zu seiner sowjetischen Kriegsgefangenschaft von 1945 bis wahrscheinlich 1955 als Spätheim.
It's
Lydia holt mich vor dem Kulturpalast ab.
Hallo.
Hi, Johann. Very nice to see you.
Sorry that I'm late.
It's okay. Hi.
Wir betreten den Turm an einem geschäftigen Samstagmorgen, passieren die Säulenhalle, fahren hinauf mit dem Fahrstuhl und gehen die weiten Flure entlang. Der Turm hat seinen eigenen Sound. Er knarrt und knarzt wie ein altes Schiff, summt und surrt aus den verschiedensten Prunkhallen, Fluren, Bühnen, Probebühnen und Büros. Dieser Turm wird künftig der Ort für unsere Aufnahmen sein. Lydia wird später diesem Singen des Turms einen Namen geben. The Sounds of the Soviet Union.
So, I will make a little sound check.
Yes.
I will make a little sound check.
Ich bin etwas nervös. Lydia und ich, wir haben uns noch nie getroffen. Wir hatten nur einen kurzen Videochat.
Say something. What did you have for breakfast?
Wie werden wir über den Krieg reden?
Nothing.
Und will sie das überhaupt?
Cigarette and coffee and nothing more.
Cool.
Пам'ятаю, як стояла біля вікна у вежі і дивилася на Варшаву і думала, Боже, мій син і мама далеко зараз, але якщо почнеться бомблення, то уявити навіть не можу, що буде з цими хмарочосами навколо.
Lydia redet mit mir über den Krieg. Sie erzählt mir von einer Situation, als sie vor dem Fenster in ihrem Büro im Kulturpalast steht und sich vorstellt, dass Warschau wie Kiew bombardiert wird. Was für sie Kriegsalltag war.
From the beginning of the war, I had a strong need to protect my family. And this feeling was not like on mental or decisional way. I had to feel it physically.
Von Beginn des Krieges an hatte ich das starke Bedürfnis, meine Familie zu beschützen. Dieses Gefühl war nicht nur mental, sondern sehr physisch.
And when they were away from me, even if in different place in Warsaw, it was hard.
Wenn sie nicht bei mir waren, war es hart für mich. Wenn plötzlich etwas passieren würde, könnte ich sie nicht umarmen und beschützen.
And every time I was thinking, oh, if suddenly something happened, so I couldn't hug them and protect.
Dieses Gefühl, ihre Familie beschützen zu müssen und der fast körperliche Schmerz, von ihnen getrennt zu sein, begleitet Lydia zu Anfang auch noch in Warschau.
Firstly, I took my family to Hungary, as I told you before, and then we decided to move to Poland.
Lydia flüchtet mit ihrer Familie zuerst nach Ungarn. Am Bahnhof von Budapest erreicht sie eine Nachricht des ukrainischen Botschafters in Warschau. Es stünde wahrscheinlich die Bombardierung Warschaus durch die russischen Streitkräfte bevor.
Ambassador of Ukraine, that it's probably bombing of Warsaw.
Lydia erinnert sich an einen Moment auf dem Bahnsteig. Sie schaute auf ihr Smartphone mit der Nachricht, dann auf ihren Sohn und ihre Mutter, wie sie mit den Koffern auf dem Bahnsteig standen. Sah in ihre Gesichter.
Seen my family, my son, with these suitcases, and I was thinking, oh my God, what I'm doing, what to do now?
Was soll ich jetzt tun?
Maybe not to go.
Vielleicht nicht gehen.
Because I'm taking my lovely family from war into the war in foreign country. And everything is on me. I mean, the decisions.
Ich bringe meine Familie von einem Krieg in den nächsten, in einem fremden Land. Und die Entscheidung liegt bei mir.
Lydia entscheidet sich mit ihrer Familie trotzdem nach Warschau zu fahren, ohne zu wissen, was sie dort erwartet.
So, you know, when we are talking, I still don't really understand it's happening. That it's true what I'm saying, you know. Okay.
Lydia erinnert und durchlebt Erfahrungen, die schmerzhaft für sie sind. Ich muss ihr die Zeit geben, die sie braucht, um von ihren Erfahrungen und Erinnerungen zu erzählen.
Let us make a little break to rest and then we will go on. It's so
It's so different normality. But this is war normality, and I see... Oof.
Ich schaue aus dem Fenster. Wir befinden uns in ihrem Büro im 8. Stock des Turms, direkt über dem Kiesdach des Osteingangs, mit Blick auf eine Asphaltfläche vor den Malls der Warschauer Innenstadt.
Ha! So this terrace, which we could see from the window of the office, I have a lot of stories and memories connected with this terrace, and one of them, which will stay in my memory for a long time.
Die Terrasse, die wir hier durch das Bürofenster sehen, hat viele Geschichten. Eine werde ich nie vergessen.
It was a day when I came back from Ukraine and it was a very stressful trip for me.
Lydia war zurück aus der Ukraine und Cynthia schlug vor, zusammen Münzen auf dem Kieselsteindach des Vorbaus zu sammeln, um auf andere Gedanken zu kommen.
Let's go to the terrace, to the roof.
Die Touristen werfen Münzen von der Aussichtsetage des Kulturpalastes auf den Vorbau.
Between the stones lying on the roof.
Lydia hatte den Himmel über sich und sammelte ein paar Münzen zwischen den Kieselsteinen.
And suddenly I put my head up.
Ich habe hochgeschaut,
and saw the sky.
Den Himmel gesehen und gedacht, guck, wie schön die Welt um dich herum ist. Und du steckst nur in deinem Kopf und siehst nichts, außer was in der Ukraine passiert.
And I said to myself, look, such a wonderful world around you and you just stuck in your head and can't see anything except what's going on in Ukraine.
Потому что в моей семье же, в принципе, та же самая история. Было очень много вопросов, которые ты даже себе не задавал. Когда сейчас я, скажем так,
семья
уже выросла, мне
батька,
интересно,
же
что было, как
за кордон,
дедушки, бабушки,
час революции,
почему все вот эти...
Року,
отец моей матери, то есть мой дедушка, которого я
еще
хорошо знала,
на постсоветском
периоде власти. Не принимала такой традиции шукать у истории своей семьи.
На самом деле, с первого в этом лагере, что это были за люди.
Die Kriegsgefangenschaft meines Vaters in Sibirien ist nahezu ein schwarzes Loch. Sibirien, wo auch immer das gewesen sein mag, eigentlich ein Ort ohne Geografie, mehr ein Mythos. Mein Vater war Spätheimkehrer, so nannte man das damals. Die letzten Soldaten, die nach Verhandlungen Konrad Adenauers mit den Sowjets aus der Gefangenschaft entlassen wurden. An eine Geschichte erinnere ich mich jedoch. Da gab es wohl in der Kriegsgefangenschaft einen Raum, in dem mein Vater sich gemeinsam mit einem sowjetischen Soldaten befand. Der Soldat befahl meinem Vater, er solle eine Glühbirne in eine Fassung schrauben. Doch es gab in dem Raum nirgendwo eine Lampenfassung, also konnte er dem Befehl nicht Folge leisten. Mein Vater soll heftig Prügel bezogen haben.
Dieses Schweigen in der Familie habe ich nicht wirklich wahrgenommen, bis ich war in der Uni und wir hatten eine sehr energische Lehrerin für belarussische Sprache oder Professorin. Und sie wollte, dass wir ein Radawot, dass wir unsere Familie schildern, soweit wir können. Dass wir dann mit, weiß ich nicht, Eltern, Großeltern sprechen, wie weit möglich. Und mir wurde das erste Mal klar, dass ich ganz, ganz wenig über meine Vorfahren weiß. Selbst meine Mama ist in einem sehr weit entfernten Teil von der Russischen Föderation zur Welt gekommen, weil der Opa da gedient hat. Und das war ein Straflager. Und wer genau in diesem Straflager war und was er da gemacht hat, das hat sie sich auch nicht irgendwie unbedingt gefragt. Man sollte nicht auffallen. Man sollte nicht so viel wissen. Sonst verschwindest du vielleicht auch.
And people did not share that, even with their families.
Die Leute haben diese Erinnerung nicht geteilt.
What if one today's Belarusian from my generation knows that
her or his ancestors, they were KGB workers, they were agents, they were killing people themselves.
Was, wenn herauskäme, dass einer der Vorfahren zum KGB gehörte, womöglich Menschen getötet hat? Die Deutschen werden das verstehen. Das ist wie, wenn man erfährt, der eigene Großvater gehörte zur SS.
Probably Germans will understand that, you know, knowing that, oh, my grandfather was a part of SS.
In this radio play, I will research about the way of my father in the Second World War. And he got in prison and was arrested in Siberia for 8 years. And he came back and he didn't speak about anything. What happened? And so for me, it's also important to know what's going on. And this is also some kind of a spooky, dangerous topic for me.
Mm-hmm.
I don't know what will come.
Yeah.
This is a big shadow on it.
Absolutely. So.
Ich erzähle Cynthia von meiner Recherche über die Zeit meines Vaters im Zweiten Weltkrieg und in der Kriegsgefangenschaft. Über sein Schweigen und wie unwohl ich mich damit fühle.
Was it in your family also? This kind of silence?
Yeah, sure. As for the silence and unwish to tell more about story I met in the case of my grandfather. He was not sharing what he was doing during the wartime.
Mein Großvater hat auch nicht erzählt, was während des Krieges gemacht hat.
There was a granny who was sharing her memories working in Berlin, but not the grandfather. I could not take out from him what he has been doing, and that's his. That is silence.
Es gab eine Großmutter, die ihre Erinnerungen aus Berlin geteilt hat. Aus meinem Großvater bekam ich nichts heraus.
Cynthias Großmutter wurde als Zwangsarbeiterin aus Belarus nach Berlin verschleppt. Sie war noch ein Kind. Ich weiß nicht, wie ich damit umgehen würde, wenn da mehr wäre, was mein Vaterbild erschüttern würde. Ich suche eigentlich nichts Bestimmtes, habe keine Vermutungen, keinen Verdacht, will das auch nicht. Ich habe meinen Vater sehr geliebt, aber da ist trotzdem so eine Anspannung. Ich weiß halt nicht, was ich finde. Dann muss mein Vater sich in der Gefangenschaft noch schwer erkältet haben, was ihm wohl aufs Herz schlug. Aber auch das ist eine Erinnerungssackgasse. Das Wenige, was ich weiß, hat mir meine Mutter erzählt.
I don't talk a lot about my mother because she died during I started this play. And I said, I don't want to make this radio play further. I don't want to go further with it. But then I realized it's really important to do this. And then I heard the voice of my mama and she said, come on, Jochen, this is your work. Go on with it. And she was a very strong woman in her life. She had a lot of fights to do in this man world, yeah, this male world. And she was very tough. And I want to dedicate this play to her. So for me...
What was your name?
Ingrid.
Ingrid.
Ingrid Langner.
Meine Mutter schuf so etwas wie eine Brücke in die Erinnerungswelt meines Vaters, ließ mich diesen Mann und sein Leben besser kennenlernen. Klar, warum sollte er seinem kleinen Sohn vom Krieg erzählen? Er wollte mit meinen Geschwistern und mir über diese Zeit sprechen. Später. So hat es mir meine Mutter erzählt. Und dann war er tot. Mein Vater starb 1980 mit 60 Jahren am 29. Juli in meinen Sommerferien. Herzinfarkt. Ich war 8 Jahre alt. Schweigen. Dunkel.
Купалинка, купалинка, темная ночка, темная ночка, а где ж твоя дочка?
Wenn ich mit Marina und Cynthia, die beide aus Belarus kommen, darüber spreche, was sie mit ihrem Heimatland verbindet, geht es auch um das Kupalinka-Lied. Ein Volkslied, das Erinnerungen weckt, die über ihre Kindheit und die belarussische Kultur erzählen.
Ich erinnere mich, wie ich und meine Schwester das Kupalinka-Lied zusammengesungen haben. Und ich erinnere mich an die großen Feuer am Rande vom Dorf, wo ich meine Sommerferien immer verbracht habe, als es dieses Kupal-Fest gab.
Worum geht's in dem Lied?
It's a song about Kupalinka. It's a girl who in Kupala night is making a flower crown.
Das Mädchen namens Kupalinka pflückt Rosen, um einen Blumenkranz für sich zu machen, piekst sich und weint. Und Kupala ist diese heidnische Tradition, eine Art Mitsommernacht, wo man über das Feuer springt.
It's about the preparation to this shortest night in the year.
Das Kupalinka-Lied wird nicht nur beim Kupale-Fest gesungen. Es hat mittlerweile auch eine politische Bedeutung.
Das Lied ist mittlerweile auch verstanden als Lied der Demonstration, der Proteste 2020.
Für Cynthia verbindet das Lied alle Frauen dieses Hörspiels.
I'm just saying, Johann, that from this song, from the song Kupalinka, you need only just the sentence. Where is your daughter?
Ich würde sagen, du brauchst bei dem Lied nur eine Zeile. Wo ist deine Tochter?
Ja, Kupalinka, Kupalinka, Tjomnaya Noshka, where is your daughter? And this daughter, daughter is me, daughter is Lydia. We are all daughters.
Ich bin eine Tochter. Lydia ist eine Tochter. Wir sind alle Töchter. Und es ist die Frage an unsere Mütter. Wo ist deine Tochter?
Yes, and it is a question to our mothers. Where is your daughter? Daughter in Germany, daughter in Poland, daughter someone else. That's the question. And what do they do? They're crying.
Die Tochter ist in Deutschland, in Polen oder sonst irgendwo. Die Töchter weinen. Das ist das Lied. Es ist über uns.
That's the song. And that's all about us.
Zurück in Berlin. Hier treffe ich Marina. Wir sind im German Marshall Fund verabredet, einer US-amerikanischen Stiftung, für die sie arbeitet.
Hi. Marina, ich grüße dich.
Die Stiftung hat ihren Sitz in unmittelbarer Nähe zum Potsdamer Platz. Wir haben uns 2017 kennengelernt, bei einer Konferenz des Auswärtigen Amtes. Bei unseren Treffen haben wir viel über Heimat und ein Zuhause gesprochen. Marina hat in ihrem Essay »Ein Treppenhaus in Minsk« über dieses Thema nachgedacht.
Ich glaube, das Glück gehabt zu haben, Teil einer besonderen Generation zu sein. Eine Generation, die eine nationale Geschichte gelernt hat. Als Kinder wurden wir in der Sowjetunion sozialisiert. Als Jugendliche bekamen wir ein eigenes, unabhängiges Land geschenkt. Und darauf waren wir so stolz, dass die später auftauchende, personifizierte Diktatur daran nichts ändern konnte. Ich bin Teil der ersten belarussischen Generation, die in diese Nationalität hineingewachsen ist. Die Kommunisten hatten uns beigebracht, die Heimat zu lieben. Diese Heimat wurde Belarus. Und die Liebe zur Heimat blieb.
Bei einer Publikumsdiskussion nach einer Lesung ihres Essays bekam sie eine Frage gestellt, die ein Spannungsverhältnis zu diesem Begriff Heimat offenlegte.
Eine der Fragen von einer ehemaligen deutschen Journalistin, weil sie hat sich vorgestellt, was, glaube ich, warum lieben wir sozusagen, Belarusen, Ukraine und die Russen, ihre Heimat so sehr und die Deutschen nicht. Das klang so ein bisschen traurig für mich. Und meine spontane Reaktion dazu war, dass die Deutschen müssen sich nicht jetzt nach der Wiedervereinigung neu definieren und sich von einem aggressiven Nachbar verteidigen. Jetzt auch wirklich verteidigen, was die Ukrainer heroisch jeden Tag machen. Und so ist man in einer anderen Situation, wenn man irgendwas versucht aufrechtzuerhalten und zu beschützen. Dann ist vielleicht Liebe als ein starkes Gefühl wirklich im Vordergrund.
Die Frage nach einer Zugehörigkeit oder Heimat war für meinen Vater ein Akt der Entscheidung. Meine Mutter erzählte, dass er an so etwas wie zum Beispiel Vertriebenentreffen nie Interesse hatte. Für ihn war wichtig, wo seine Kinder geboren wurden. Dort war auch er zu Hause. Mein Vater ließ das meiste hinter sich.
What is home for you after your experience of exile?
That's a good question, which I asked myself for many times. Home, I thought myself that home is my body.
Mein Körper ist mein Zuhause.
I decided in a definite moment to keep that in mind, that my home is minimalizing to my body and I should focus on my body and on my health.
Ich muss mich immer daran erinnern. Ich habe nur meinen Körper als mein Zuhause und deshalb muss ich ihn gesund halten. Das hat mir auch bei der Entscheidung geholfen, ins Exil zu gehen oder nicht.
You know, this is also was a decision what I made when I asked myself to go to exile or not to go.
Could you close your eyes, please? When you are thinking about the first day of war, what picture do you see now?
My son.
Could you describe the picture for me?
Yeah, just feel and see my son.
Ich fühle und sehe meinen Sohn.
Because absolutely against he has this in his life.
Weil ich bin absolut dagegen, dass er das in seinem Leben hat.
And I see our flat. I see these windows which are not for beautiful view anymore, but kind of danger with this glass.
Ich sehe unsere Wohnung. Ich sehe die Fenster. Nicht mehr den schönen Ausblick, sondern die Gefahr durch Glas.
I don't know. I saw my home. I saw my light home. And this is a symbol of your home, very cozy, where you could die. And this black air behind the windows.
Ich sehe mein Zuhause, mein helles Zuhause, ein Symbol für ein gemütliches Zuhause, wo du sterben könntest. Und hinter den Fensterscheiben die schwarze Luft.
Schweigen.
10 cm deep. It can carry a tank.
Das ist Teil der Geschichte.
I hope she's alive.
Mitte Dezember 2023 habe ich in Berlin mein erstes Treffen mit der russischen Teilnehmerin K. Auch sie möchte anonym bleiben.
Hi.
K. ist gegen Russlands Krieg und betrachtet den Krieg als Tragödie, sowohl für die Ukraine als auch für Russland. Jedes Land habe seine eigene Tragödie, und man könne diese nicht miteinander vergleichen. Sie erzählt mir von einem Dorf in der Ukraine, in dem sie sich zu Hause fühle. Sie nennt es den besten Ort der ganzen Welt. Sie spricht darüber, dass sie ukrainische Flüchtlinge aufgenommen habe. Ich spüre bei K. ihr Ringen um Handlungsfähigkeit. Ich verstehe ihr Bemühen, moralisch auf der richtigen Seite stehen zu wollen. Sie will sich nichts vorwerfen lassen, nur weil sie Russin ist. Auch nicht sich selbst gegenüber. Nach dem Gespräch verabreden wir uns für ein weiteres Treffen im Frühling 2024, was aber nie stattfinden wird. Ich bekomme am 20. März 2024 um 3.31 Uhr nur eine kurze SMS.
Aufgrund persönlicher Umstände bin ich nicht in der Lage, an dem Projekt teilzunehmen. Bitte verwenden Sie auch kein bereits aufgenommenes Material. Das tut mir sehr leid.
K. hat sich entschlossen, das Projekt zu verlassen.
When you ask me what do I think about repressed memory, I should tell that I'm feeling and going through that right now. For me, it would be better to not to say anything and not to share anything.
Natürlich wäre es auch für mich besser, nichts zu sagen und nichts zu teilen. Aber nein, ich zwinge mich dazu, mich zu öffnen.
But I think no. I force myself to be open because this forced silence that we women been living through for years because of this regime, because of this fear, because of KGB, because blah, blah, blah. We have the feeling that someone is listening to me, that someone is searching, following me. This is there, this is sitting in my head.
Dieses erzwungene Schweigen, das wir Frauen jahrelang ertragen mussten, wegen dieses Regimes, wegen dieser Angst, wegen des KGBs. Deshalb haben wir ständig das Gefühl, dass uns jemand zuhört oder uns verfolgt.
No, this paranoia. I have to get rid of that.
Ich muss diese Paranoia loswerden.
I become angry and trying to stop, repress and silent myself.
What do you think about the fact that the Russian participant left the project?
What do I think about Russian participant left the project?
Was denke ich darüber, dass die russische Teilnehmerin das Projekt verlassen hat?
Well, it's very symbolic, I guess.
Es ist sehr symbolisch. Eigentlich kann ich es verstehen.
Probably I could understand. I hope she's alive.
Ich hoffe, sie lebt.
It's really hard to formulate right now this thinking, and as I don't know her. For me, it's like just information. I just accept that.
Da ich sie nicht kenne, ist es für mich nur eine Information. Ich akzeptiere es.
Lydia und Cynthia überrascht Kars Entscheidung nicht. Das Schweigen vieler Russinnen und Russen ist ein Umstand, den sie kennen. Er beschreibt anscheinend ein Dilemma, in dem viele Menschen in Russland stecken.
Aber du hast recht, dass dieses Ausfallen und sich zurückziehen, das ist Teil der Geschichte tatsächlich.
And yes, coming back to the situation that my son is 17 and from 18 years old guys could not leave Ukraine because all of them could go to fight.
Mein Sohn ist 17. Und ab 18 dürfen Männer die Ukraine nicht mehr verlassen, damit sie eingezogen werden können.
My son is very patriotic and it was very hard to try to keep him not in danger in a safe place abroad because every time he wanted to come back.
Mein Sohn ist sehr patriotisch. Es war schwer, ihn an einen sicheren Ort zu bringen, weil er immer wieder zurück in die Ukraine wollte. Und jedes Mal, wenn wir zurückkamen, nach Kiew zum Beispiel, gab es Angriffe. Jeden Tag.
And every time we come back to Kiev, for example, it was bombing. Every day.
Lydia und K. haben Söhne im wehrfähigen Alter. K. hatte schon vor dem russischen Überfall Angst, dass ihr Sohn, falls er wieder nach Russland gehen sollte, zu den Streitkräften muss.
One day my father took me for a walk. It was a frosty, cold day. There was a lot of snow, but there was no sun. The sky was gray.
Eines Tages nahm mich mein Vater mit zu einem Spaziergang. Es war ein sehr kalter Tag und es hatte viel geschneit. Die Sonne schien nicht und der Himmel war grau.
And we went to the river. The river was frozen, and I was afraid as a child to step over the ice.
Wir gingen zum Fluss. Der Fluss war zugefroren und als Kind hatte ich Angst, das Eis zu betreten. Aber dann sagte mein Vater, hab keine Angst.
But then my father said, don't be afraid. The ice is 10 centimeters deep. And when it's 10 centimeters deep, it can carry a tank.
Das Eis ist 10 Zentimeter dick. Und wenn es 10 Zentimeter dick ist, kann es einen Panzer tragen.
Ein Tank. It's really heavy.
Ein Panzer ist wirklich schwer.
And as a child, I was not afraid anymore.
Und da hatte ich keine Angst mehr.
Das Schweigen, das mein Vater hinterlassen hat, seine Abwesenheit, all das hat viele Jahre in mir gearbeitet. Seit 2010 beschäftige ich mich mit den Erlebnissen und Erinnerungen von Soldaten im Ersten und Zweiten Weltkrieg. Als ich die Erinnerungen und Berichte der Soldaten las, wurde das Schweigen sehr laut. Da ist was, das mich treibt und nicht in Ruhe lässt und irgendwann auch krank gemacht hat. Mein Körper rebellierte gegen diese verborgene Erlebniswelt. Es zog mich nun immer wieder in diese Region, über die mein Vater so beharrlich schwieg. Die Zeit faltet sich und berührt die Gegenwart. Ich in Moskau, Ende 2015. Das erste Mal kam für mich die Erinnerungslandschaft meines Vaters und ein realer Ort in eine geografische Deckung. Es folgten in den kommenden Jahren weitere Reisen nach Russland, Belarus und die Ukraine, um Strukturen für Netzwerke und Projekte aufzubauen. Corona kam, die Proteste in Belarus und Russlands Krieg in der Ukraine. Der eiserne Vorhang hat sich wieder geschlossen. Viele Kontakte sind abgebrochen. Bundesarchiv Berlin, Familienforschung. Sehr geehrter Herr Langner, den Erkennungsmarkenverzeichnissen und Veränderungsmeldungen der Wehrmacht ist zu Ihrem Vater Folgendes zu entnehmen. Erstens, Einsatzhafen Ausrüstungskolonne in Brieg, gemeldet 6.12.39. Zweitens, 3. Kompanie Fliegerausbildungsregiment 71, Wien-Stammersdorf-Fels, gemeldet Januar 1940. Drittens, 1. Flughafenbetriebskompanie, 1. Gruppe Kampfgeschwader 3 Cognac in Brieg, Dienstgrad Obergefreiter, gemeldet 1942. Einsatzhafen Ausrüstungskolonne in Brieg, heute Bjeck, 50 Kilometer südöstlich von Wrocław, ehemals Breslau. Ein erster Anhaltspunkt. Flughafenbetriebskompanien, so lese ich, waren für die Reparatur und Wartung der Flugzeuge zuständig und deren Munitionierung. Nächster Hinweis. 1. Flughafenbetriebskompanie, 1. Gruppe, Kampfgeschwader 3, Cognac. Ich schlage nach bei Georg Tessin. Verbände und Truppen der deutschen Wehrmacht und Waffen-SS 1939 bis 1945. Ich gebe den Ort Brieg ein und stoße auf das Sturzkampfgeschwader 77. Es folgt eine verwirrende Sammlung von Zahlen, Gruppen und Untergruppen. Sturzkampfbomber. Stukas. Stimmt. So einen hatten mein Vater und ich auch als Modell gebaut. Der Bomber hatte im Sturzflug so ein schauriges Heulen. Für den Stationierungszeitraum meines Vaters scheint dies das einzige Kampfgeschwader in Brieg gewesen zu sein. Ich finde kein Kampfgeschwader 3. Also, Brieg, Schlesien, 1942. Was hatte mein Vater dort zu tun? Bodenpersonal für ein Sturzkampfgeschwader oder doch Bildpersonal bei der Luftaufklärung, wie es in unserer Familienerinnerung behauptet wird? In Brieg gab es auch Staffeln einer Aufklärungsgruppe. Diese ist aber im Schreiben des Bundesarchivs nicht mit aufgeführt. Ich schaue bei den Einsatzgebieten des Sturzkampfgeschwaders 77. Irgendwie muss ich ja anfangen. Nichts passt zusammen. Die Recherche ertrinkt im Konjunktiv. Wenn mein Vater in diesem Geschwader gewesen sein sollte, hätte er in Russland Süd, so heißt es in den Aufzeichnungen, seinen Dienst versehen, also in der Ukraine. Ich lese von Kampfeinsätzen vor Sewastopol auf der Krim. Ich finde im Netz einen Hinweis. Laut der Quelle ging ein Teil des Sturzkampfgeschwaders nach Stalingrad. Ja, da gibt es auch eine Erinnerung in unserer Familie. Mein Vater als Kratfahrer vor Stalingrad. Die Erinnerungssplitter sind nicht mehr auseinanderzuhalten. Alles verschwindet. Und dann lese ich Babrusk in Belarus. Die Zeit faltet sich. Babrusk. Ab 1943 wurden alle drei Gruppen des Sturzkampfgeschwaders, so die Quelle, in Babrusk stationiert. Ich war auch in Babrusk, 76 Jahre später. Ich arbeitete von 2017 bis 2019 in Belarus und baute ein Netzwerk für eine Theaterproduktion auf. Ich hatte einen Roman von Svetlana Alexejewitsch für die Bühne bearbeitet. Die letzten Zeugen, Kinder im Zweiten Weltkrieg. Erinnerungen von Menschen, die die Besatzungszeit und Terrorherrschaft der Deutschen in Belarus als Kinder erlebten. Wir tourten, gefördert vom Auswärtigen Amt, mit dem Stück durch Deutschland und Belarus. Nach den Theateraufführungen hatten wir Publikumsdiskussionen. Und Babrusk war einer der Orte, die mich sehr berührt hatten. Menschen diskutierten, die das Recht auf freie Rede nicht für selbstverständlich erachteten. In einem Land, in dem die Bevölkerung aufpassen muss, was sie öffentlich sagt. Menschen, die Verwandte im Holocaust und deutschen Vernichtungskrieg verloren hatten, sprachen im Publikumsgespräch über ihre Familiengeschichten. Aber auch über eine Zukunft in einem freien Europa. Nachkommen der Menschen aus den Erschießungsgruben und brennenden Häusern, wie ich sie als Kind auf Fotos gesehen hatte. Ich finde eine weitere Quelle. Babrusk gehörte vor dem Zweiten Weltkrieg mit seinen 30 Synagogen zu einem der Zentren jüdischen Lebens in Belarus. Im Juni 1941 nahm die Wehrmacht die Stadt ein. Ab September gingen die Massenerschießungen los. Ich lese, 7000 Jüdinnen und Juden wurden, Zitat, in der Nähe eines Rollfeldes, Zitat Ende, erschossen. Bis einschließlich 1943 hatten Truppen der SS, des Sicherheitsdienstes SD und Polizeibataillone mindestens 14.000 Juden in der Stadt ermordet. So die Quelle. Die genaue Zahl ist nicht bekannt. Die Vergangenheit bewegt sich. Vater und Sohn am selben Ort zu verschiedenen Zeiten. Ich hoffe, dass mein Vater ab 1943 nicht in Babrusk stationiert war und nicht Zeuge wurde, was in der Nähe eines Rollfeldes geschehen war. Die Ermordung von großen Teilen der jüdischen Bevölkerung dieser Stadt. Ich schaue auf einen Post-it auf meinem Schreibtisch. Mein gestriges Ich fragt mich darauf, was macht diese Nachricht mit dir? Mir ist körperlich übel. Die Anwesenheit meines Vaters in Babrusk ist nichts als eine vage Vermutung, nichts Bewiesenes. Aber die bloße Vorstellung macht mir Angst. Der Post-it klebt auf dem Umschlag des Deutschen Roten Kreuzes mit der Antwort auf meine Anfrage wegen der Kriegsgefangenschaft meines Vaters. Auch hier kam nichts heraus. Es konnte keine Gefangenenakte über ihn gefunden werden. Erinnerungen ergeben keine Spuren und Irrwege führen zu Befürchtungen wie Babrusk. Nur eins ist klar. Mein Vater war in Brieg bei Breslau. Ich werde nach Wrocław fahren, ehemals Breslau, das Elternhaus meines Vaters suchen und nach Bjeck, ehemals Brieg. Ich habe gesehen, es gibt dort einen stillgelegten Militärflughafen. Das macht diese Nachricht mit mir.
Et, wo, tre. Ha! Oh, and you know what? I laugh. I have noticed that here in Warsaw I lived not far from the forest. And I try to listen to birds when I wake up.
Ich lebe in Warschau nah an einem Wald und versuche den Vögeln zuzuhören, wenn ich aufwache. Das verbindet mich mit der Realität.
Yeah, that's the thing that connects me with the reality.
Ich bin selber ein Vogel. Mir hat das Vetterchen Frost, also der Weihnachtsmann, ich war 9, hat mir einen Wellensittich geschenkt. Tschischka. Und der hat mich bis zu Ende meiner Uni begleitet. Der grüne Wellensittich. Ich habe Kassetten aufgenommen, wie er singt, weißt du? Ich ließ Wasser laufen, weil das hat ihn dann zum Zwitschern inspiriert. Es war eine Symphonie.
Jo wachnade i december 2023 och tittade ut fönstret och jag såg de små fågel. When I was in Sweden in December 2023, once I waked up and out of the window I saw this rat body, half red, half black, bird.
Als ich in Schweden war, im Dezember 2023, wachte ich eines Morgens auf und sah diesen rotbäuchigen, rot-schwarzen Vogel.
And I saw him just three of them sitting in the snowy bushes.
Drei von ihnen saßen in einem eingeschneiten Busch.
And I understood that I haven't seen them in Brest, but I saw many of these in my child books.
Diese Vögel hatte ich nie in Brest gesehen. Aber ich kannte sie aus einem Kinderbuch als Beispiel, um den Buchstaben S zu lernen. S wie Snigir.
As an example of starting from S, S, Snigir, Snigir, the, you know, the book which teaches you languages.
Ein Buch, mit dem man lesen lernt. So ein schönes, buntes.
My first child books, they were in Russian. And probably that empire worked like that, this colonization of Belarus by Russian language, that it started from this Snegirs.
Meine ersten Kinderbücher waren auf Russisch. So arbeitete das russische Imperium wahrscheinlich. Die Kolonisation von Belarus durch die russische Sprache. Es begann mit dem Snegir.
It's a Gimpel.
Maybe.
Und der Snegir ist schon wie eine Art Symbol für Russen. Es gab dann auch tatsächlich Fake News in Russland produziert. Und jetzt die Ukrainer sind so russlandfeindlich, dass sie die Gimpel jetzt gezielt bei sich in den Dörfern und Städten töten.
Das ist ja unglaublich traurig.
Du hast verstanden, das ist dann Fake News, das ist das Feindbild für die Russen zu verfeinern.
If we are talking about birds, I have something to add.
Wenn wir über Vögel sprechen, habe ich etwas beizutragen.
In Ukraine, from the first day of war till I don't know how many months, maybe about half of year, because of airplanes, these military airplanes, they disappeared.
In der Ukraine, vom ersten Tag des Krieges bis, ich weiß nicht wie viele Monate, vielleicht innerhalb eines halben Jahres, verschwanden alle Vögel wegen der Militärflugzeuge.
And when I came to Hungary, I stayed in a small town, in a village, and there was lots of birds, and every morning they were not singing, they were crying like crazy, so it was quite noisy.
Und als ich nach Ungarn kam, in eine kleine Stadt, gab es richtig viele Vögel. Und jeden Morgen sangen sie wie verrückt.
Мы легли спать 23 февраля. We went to sleep at 23rd of February.
Das ist ihre Muttersprache.
I cannot push it away.
It was not my native language.
Ich weiß, wie man Schere sagt.
Я веду, як сказать ножницы.
Aber schneiden kann ich nur auf Russisch.
I'm from the Russian speaking family and that's why so we spoke Russian before the independence, I guess. And exactly, we started to speak just Ukrainian from the 24th of February.
Ich komme aus einer russischsprachigen Familie. Aber am 24. Februar haben wir angefangen, nur noch Ukrainisch zu sprechen.
And we even have a joke. This joke sounds on two languages, beginning from Russian and ending Ukrainian.
Es gibt sogar einen Witz darüber. Er beginnt auf Russisch und endet auf Ukrainisch.
It sounds like мы уснули 23 февраля, а прокинулись 24 лютого.
Wir gingen am 23. Februar ins Bett. Dieser Teil ist auf Russisch und wachten am 24. Februar auf. Dieser Teil ist auf Ukrainisch.
Alle drei Frauen sind mit der russischen Sprache aufgewachsen und suchen heute nach ihrem Verhältnis zum Russischen.
Ich rede mit meinem Kind ja auch Russisch.
Das ist spannend, du redest mit deinem Kind Russisch. Was ist Russisch für dich?
My relationship to Russian is very...
Meine Beziehung zu Russisch ist sehr...
I cannot push it away from my head, from my body, from my mentality.
Ich kriege es nicht aus meinem Kopf raus, aus meinem Körper, aus meiner Mentalität.
I think that I will live with that language for all my life, but in all other languages which I know, I don't feel myself so free in expression.
Diese Sprache wird mein ganzes Leben zu mir gehören. In keiner anderen Sprache kann ich mich so frei ausdrücken.
Klar kann man auch mit dem Kind in Fremdsprache sprechen und ein Kind in der Fremdsprache großziehen. Ich setze das für mich nicht gleich mit einer Lüge, aber ich merke einfach, die ersten Reaktionen, irgendwie dieses Tü-Tü-Tü, irgendwas, keine Ahnung, kleine Liedchen, die Wortbildung, das kann ich in keiner anderen Sprache. Das kann ich auf Belarusisch auch nicht. Man denkt, ich kenne die Sprache, ich weiß, wie man Schere sagt in allen möglichen Sprachen, aber schneiden kann ich nur auf Russisch.
I tried to express myself in Belarusian, especially publicly.
Besonders in der Öffentlichkeit versuche ich, Belarussisch zu sprechen.
And yes, I associate Russian language with Russian imperialism and as a tool of occupation.
Für mich steht die russische Sprache für russischen Imperialismus. Und ich sehe sie als Werkzeug der Eroberung.
But on the other hand, it's the language where you are feeling free.
Absolutely, yeah. Yeah. And this is tragedy also, I think so.
Inwiefern möchte ich, dass mein Kind sich verbunden fühlt mit dieser großen kolonialistischen russischen Kultur, mit dem ganzen Puschkin und Dostojewski und alles, was Russen jetzt im Namen dieser Kultur in der Ukraine anstellen. Und dann dachte ich, Russisch gehört nicht Putin. Und Russisch gehört nicht dem russischen Volk oder der russischen Nation. Es hat sich so ergeben, nach Jahrhunderten von ganz bewussten Politik der Verdrängung von der belarussischen Sprache, dass ich in meinem Land Belarus nicht wirklich mit Belarussisch groß geworden bin. Meine Sprache ist Russisch und die gebe ich dann meinem Kind weiter. Aber auch mit dem Kontext. Mit dem Kontext, dass aus welchem Land Mama kommt, mit welcher Geschichte die russische Sprache verbunden wird und wie sich Belarussen womöglich von den Ukrainern, Polen und Litauern und Russen unterscheiden.
Full stop.
Es wäre spannend gewesen zu erfahren, wie K. über ihr Verhältnis zu ihrer Muttersprache denkt. Ich hatte sie gefragt, was Russland für sie heute bedeutet. Es folgte eine sehr lange Stille. Früher habe sie ihr Land wie verrückt geliebt, so drückte sie sich aus. Jetzt versuche sie keine Liebe mehr für ihr Land zu empfinden und sie habe es fast geschafft. Sie müsse ein anderer Mensch werden.
Was jetzt? Die Welt geht den Bach runter. Die internationalen Partnerschaften, zuverlässige Kooperationen, Unionen, man kann sich auf nichts verlassen. Und als Belarusin, die in Deutschland lebt, habe ich das Gefühl, dass Belarus sich gerade jetzt auf die ganze Welt ausdehnt. Dass diese autoritäre und diktatorische Tendenzen jetzt plötzlich überall zu sehen sind und eine ganz andere nicht-demokratische Zukunft überall möglich ist.
Gibt es etwas, was du den Menschen in der Ukraine gerne sagen würdest?
What would I say to Ukrainian people? I would say that we with Ukrainians, we are looking at the same direction. This is European direction. It's the way where our country should develop and you're also.
Ich würde sagen, dass wir zusammen mit den Ukrainern in dieselbe Richtung schauen. In die europäische Richtung. Dahin sollte sich unser Land entwickeln. Und eures auch.
So let's think over what can be done today to defend ourselves from being killed by a Russian imperialist state.
Lasst uns also darüber nachdenken, was heute getan werden muss, um uns gegen einen russischen imperialistischen Staat zu verteidigen.
Was würdest du den Russen gerne sagen?
Such an interesting question. Because I stopped any tryings to tell anything to Russian people, because first it's impossible to break the system of propaganda they lived in for ages.
Ich habe aufgehört, russischen Menschen irgendwas zu erzählen. denn es ist unmöglich, die Propaganda zu durchbrechen, mit der sie seit Jahren leben.
So I don't say that we have to stop, but it's just forceless to say anything because, well,
ich sage nicht, dass man generell aufhören soll zu reden, aber ich habe es nicht mehr versucht. Ich glaube einfach nicht, dass es funktioniert.
From other side, I just don't believe that it works somehow.
Ich finde, dass die Belarusen, Russen und Ukraine müssen miteinander sprechen können. Es geht auch darum, dass die unterschiedlichen Nationen sich verstehen. Weil es geht mir nicht darum, dass die Politiker miteinander sprechen, dass die Ministerien offizielle Organisationen tauschen. Es geht darum, dass Leute, die an diesen Grenzen entlang leben, die da schon immer waren, die dann auch familiär verwandt sind, die geografisch sehr nah sind, die von der Geschichte heraus auch schon immer alle da waren. Diese Leute müssen miteinander sprechen können. Sie müssen auch einander hören können und verstehen.
Ich bin jetzt in Wroclaw und stehe an der Grabischtschinska 175. Das ist ehemals die Grebschner Straße 175, dort, wo das Haus meiner Großeltern gestanden haben soll. Und ich stehe auf dem Parkplatz eines Aldis.
Eine große Kreuzung mit Straßenbahnhaltestelle und Eisenbahnbrücke. Wrocław liegt an der Oder, ist die viertgrößte Stadt Polens. Die Ulica Grabischinska ist eine der Magistralen von Wrocław. Ich sehe Gewerbegebiete, Plattenbauten und neuere Wohnkomplexe. Ich hatte mir die Straße ruhiger vorgestellt und das Gräbschenviertel, wie es früher hieß, wohnlicher. Dort, wo ich stehe, gibt es kaum noch alten Hausbestand. Die Szenerie wirkt trostlos. Unweit des Aldi-Parkplatzes ragen noch die Fundamente eines abgerissenen Hauses hervor. Ich betrachte den Fliesenboden zwischen den Mauerresten. War das das Haus meiner Großeltern? Wahrscheinlich nicht. Der Aldi sieht aus wie überall. Die Vertrautheit des Anblicks irritiert mich. Ein Aldi in der Arktis würde bestimmt genauso aussehen. Ein Ort ohne Geografie, ohne Erinnerung. Ich bin erleichtert, dass ich auf einem Parkplatz stehe und nicht vor dem Elternhaus meines Vaters. Mit dieser Erkenntnis habe ich nicht gerechnet. Hier gibt es nichts zu erinnern, nichts zu finden, keine Spuren. Die Geschichte wurde asphaltiert und versiegelt. Schweigen. Ein Umstand, der mich auf dem asphaltierten Vorplatz des Wissenschafts- und Kulturpalastes in Warschau noch bedrückt hat. Hier an der Grabischinska in Wrocław verschafft mir der Asphalt Abstand. Ruhe. In der Nähe des Aldis steht ein großes Verkehrsschild, das die Fahrtrichtungen der Kreuzung anzeigt. Die Farbe des Schildes trifft fast das Aldi-Blau. Es gibt Abzweigungen in alle Himmelsrichtungen. Alles bleibt undeutlich und emotional. Verweist auf mich, nicht aber auf meinen Vater. Vielleicht ist das unterm Strich die einzige Gewissheit. Um das für mich zu erkennen, musste ich erst auf einem Parkplatz stehen. Eine Abzweigung nehme ich noch. Jack, ehemals Brieg, liegt ebenfalls an der Oder. Eine Kleinstadt, ca. 35.000 Einwohner. Ich gehe zu Fuß, 5 Kilometer stadtauswärts, zum ehemaligen Luftwaffenstützpunkt. Er wurde nach dem Krieg von den Sowjets übernommen. Die Straße ist gesäumt von alten Bauernhöfen und Familienhäusern.
Ich habe mich entschlossen, den Weg zum sowjetischen Militärflughafen zu Fuß zu gehen. Ungefähr eine Stunde 18 lerne ich ein bisschen den Ort kennen.
Vielleicht ist mein Vater auch auf dieser Straße gewesen.
Ich weiß, dass sein Vater ihn bestimmt mit dem Auto gebracht hat. Der ist nicht mit dem Zug gekommen. Jedenfalls nicht das erste Mal, als ich als junger Flieger aufschlug. Aber ich gehe jetzt erstmal zum Flugplatz.
Ein letztes Foto. Mein Vater steht hinter der Kühlerhaube eines Hanomag Rekord, das Auto meines Großvaters. Mein Vater sieht jung aus, schlaksig. Die Uniform wirkt zu groß. Auf der Rückseite des Fotos steht: Mein erster Tag bei den Soldaten in Brieg, 30.08.1939. Als wäre es ein Klassenausflug, man ist halt nur zu Besuch. Der 30. August war ein Mittwoch. Zwei Tage später, am Freitag, den 1. September 1939, beginnt der Überfall Deutschlands auf Polen. Mein Vater ist 19 Jahre alt. Laut Bundesarchiv wurde er aber erst am 6. Dezember 1939 eingezogen. Nikolaus. Wieder eine Unschärfe. Unsere Familienerzählungen scheinen zu stimmen. Er wurde am 30. August 1939 eingezogen und war am Überfall auf Polen beteiligt. Der Himmel ist grau. Lastwagen blasen mir ihren Fahrtwind ins Gesicht. Jack erscheint mir wie ein Trostpreis meiner Reise. Ich weiß jetzt jedenfalls, wann und wo die Kriegszeit meines Vaters angefangen hat. Auf der Schnellstraße Pipizka geht es an einem Krematorium vorbei und dann rechts ab. Ich stehe wieder in einem Gewerbegebiet. Wieder nur Asphalt und Parkplätze. An einer Schranke unterhalten sich eine Pförtnerin und ein älterer Mann.
Guten Dobre. Hi, my name is Jochen Langner.
Okay, you speak English?
Yes.
You need address of your loading?
No.
But what you?
I'm searching for a military airport, which was here. Over there.
Over.
Ich erkläre, dass mein Vater im Zweiten Weltkrieg auf einem Luftwaffenstützpunkt bei Brieg stationiert war und frage die beiden, ob sich der Stützpunkt hier befand.
Brieg, Jack, do you know this?
Edward, der ältere Mann, nickt, versteht mich jedoch falsch und glaubt, mein Vater wäre in einem Strafgefangenenlager in der Nähe des Stützpunktes inhaftiert gewesen. Die deutschen Kriegsgefangenen mussten nach dem Krieg den Flughafen weiter ausbauen. Edward bietet an, mir das Straflager zu zeigen.
I'm by my feet here.
Oh, if you want, I can sit in my car on the right side. I show you.
Yes.
Oh, great. No problem. Okay.
Jetzt sehe ich, zwischen den Industrie- und Gewerbegebäuden stehen alte Flugzeughangars und Bunker.
Great.
Ich bin am richtigen Ort.
In the council, you know. Oh. But,
während wir über das ehemalige Flughafengelände fahren, sprechen wir über unsere Väter.
He never spoke about the war. My father never spoke about the war.
Ah, yeah, because my father also, I wanted to see how many you German killed. Nothing safe. He don't like killed, but he must, you know. He was operating Maschinengewehr, you know.
Auch sein Vater hat nicht über den Krieg gesprochen. Als Kind wollte Edward wissen, wie viele Deutsche der Vater getötet hat. Der Vater schwieg. Er war Maschinengewehrschütze und verteidigte Polen gegen die deutsche Invasion. Wir halten am Gefangenenlager. Ein Gedenkstein mit Wachturm, wahrscheinlich nachgebaut, und etwas rostiger Stacheldraht. Der Rest ist eine Wiese.
Unbelievable.
Yes, it's unbelievable.
We've met each other in the middle of nowhere.
No, okay.
Unbelievable.
Let's go. Yes, okay. I like say, life is life.
Yes, you're right.
Okay. Very important that I can something help you in your adventures here.
Winterlied. Hörspiel von Jochen Langner. Es sprachen Hanna Werth und Jochen Langner. Künstlerische Mitarbeit und Beratung Elena Ubrick und Dr. Werner Dieter Klucke. Storytelling Hanna Steger.
In Breslau.
Ton und Technik von Stegermeister.
Ah, ja.
Regie Jochen Langner.
Where do...
Lydia hat mit ihrem Sohn Warschau verlassen. Sie sind nach Paris gezogen und versuchen dort einen Neustart. Marina ist weiterhin in Berlin zu Hause, arbeitet beim German Marshall Fund und setzt sich für die Demokratieförderung in Belarus ein. Cynthia lebt immer noch in Warschau und setzt dort ihre künstlerische Arbeit fort.
I hope in 10 years we will listen to that again and it will be like a diary from other perspective. I hope from the point of better world, which we will build. I hope, yeah, still I hope.
Dieses Hörspielprojekt wurde gefördert durch die Film- und Medienstiftung NRW. Dramaturgie: Sabine Küchler. Eine Autorenproduktion im Auftrag des Deutschlandfunk 2026.
Eine sehr vielschichtige Annäherung an die Erfahrung von Krieg. Und wenn euch dieses Thema interessiert, eine ganz andere und doch auch ähnliche Auseinandersetzung mit Kriegserlebnissen, hört ihr in dem Hörspiel Srebrenica. Da erzählen drei Zeitzeugen von dem Massaker von Srebrenica von 1995. Ein Überlebender, ein Täter und ein Helfer. Auch das eine Annäherung aus verschiedenen Perspektiven an das, was oft kaum in Worte zu fassen ist. Ihr findet dieses Stück Srebrenica in unserem Hörspiel-Podcast oder auch in der Deutschlandfunk-App.